Servus, ich bin's der Markus. Schön, dass ihr auch diesmal wieder bei unseren Bergnews mit dabei seid. Heute habe ich folgende Themen für euch. Die Lawinenwarndienste Bayern und Tirol nehmen zum kommenden Wochenende ihre Arbeit für die Saison 24 und 25 auf. Welche Bedeutung der Lawinenlagebericht für den Wintersport hat und wie ihr ihn richtig lesen bzw. interpretieren könnt, darüber spreche ich mit Dr. Thomas Feistel, Leiter der Lawinenwarnzentrale Bayern. Danach stellen wir euch das Tier des Jahres 2025 vor. So viel sei schon mal gespoilert, ihr findet es in den Alpen. Und zum Schluss berichten wir über eine spannende Kontroverse, die ein neuer Film in der Bergsport-Community ausgelöst hat. Viel Spaß mit der Folge. Für das kommende Wochenende sagt der Wetterbericht ja einiges an Schnee voraus. Perfektes Timing, denn die Lawinenwarndienste Bayern und Tirol nehmen pünktlich dazu am Freitag ihre Arbeit auf. Ab dann steht euch wieder der tägliche Lawinenreport zur Verfügung und wir wissen, ist der ja das absolute A und O jeglicher Tourenplanung im Winter. Aber welche Informationen bekomme ich denn eigentlich im Report? Wie interpretiere ich ihn und wie nutze ich ihn richtig für meine eigene Planung? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Thomas Feistel. Servus Thomas.
Servus.
Du, ich habe es gerade schon gesagt, am Freitag startet ihr mit eurer Arbeit. Es gibt wieder einen täglichen Lawinenreport. Ihr seid jetzt quasi in den letzten Zügen. Welche Vorbereitungen laufen denn gerade noch?
Ja, also tatsächlich das Starten mit der Lagerbericht-Saison, das ist ein ziemlicher Aufwand, weil wir alle Beteiligten informieren müssen. Und wir bekommen ja die Informationen über unsere Beobachter, über unser Beobachternetz draußen vor Ort. Und die müssen natürlich alle vorgewarnt sein, dass sie jetzt wieder aktiv werden. Unsere Kanäle müssen bespielt werden, Internetseite muss passen, die Messstationen müssen passen. Also alle Informationsgrundlagen, die müssen einfach jetzt funktionieren ab Freitag. Und das war jetzt schon ein bisschen Aufwand. Wir hatten viele Besprechungen noch mit den Beteiligten vor Ort. Und jetzt sind wir soweit. Und jetzt kommt auch der Schnee, also kann's losgehen.
Ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle schon drauf. Also alle, die irgendwie am Wintersport Freude haben. Und ich glaube, jeder, der schon mal auf Skiern oder auf Schneeschuhen war, der kennt auch den Lawinenreport. Aber welche Bedeutung hat der denn für den Wintersport?
Ja, also das ist mal der eine Punkt. Also ich denke schon, dass es sehr bekannt ist und dass die Leute wissen, dass es diesen Lagebericht gibt. Wir schreiben den ja jeden Tag. Wir sammeln dafür alle Informationen, die wir reinbekommen. Ich denke, wir haben die größte Informationsgrundlage für diesen Bericht. Das heißt, was man in dem Bericht liest, ist auch das Detaillierteste, denke ich, was es gibt zur Lawinenlage in Bayern. Und gerade wenn ich jetzt nicht jeden Tag draußen unterwegs bin und mich neu in ein Gebiet bewege und noch nichts weiß von der Schneedecke und von der Lawinengefahr, dann denke ich, ist das schon der erste wichtigste Informationsbaustein, den ich für meine Planung brauche.
Du hast gerade schon gesagt, ihr habt Leute im Gelände, die da die Infos aufnehmen und am Ende kommt tatsächlich ein täglicher Bericht. Aber jetzt mal so Schritt für Schritt, wie kommt der denn genau zustande?
Genau, also es fängt schon damit an, dass wir die Informationen zusammenstellen und sammeln. Also wir haben dafür ein Online-Tool, wo unsere Beobachter darüber arbeiten. Da kommen dann die Informationen zeitgleich bei uns an in der Warnzentrale. Wir gehen die dann durch, wir rufen zurück, wir fragen nach, wie sieht die Schneedecke wirklich aus. Wir schauen uns die Webcams an, wir schauen uns die Messstationsdaten an. Wir telefonieren mit dem Deutschen Wetterdienst, weil es auch eine Prognose ist, die wir abgeben. Und wenn wir die ganzen Informationen gesammelt haben, dann machen wir uns ein Bild über den Schneedeckenaufbau in den unterschiedlichen Regionen im Bayerischen Alpenraum. Und dann beginnen wir wirklich mit dem Schreiben. Das fängt so um 15 Uhr an, passen uns dann noch mit den oder sprechen uns noch mit den Nachbarwarndiensten ab. Und dann um 17 Uhr ab diesem Winter erscheint dann der Bericht final auf unserer Internetseite.
Wenn ich jetzt auf Tour gehen will, ins Gelände gehen will und ich schaue mir den Report an, was für Infos kann ich für mich da denn genau jetzt rauslesen? Was sind da so da die essentiellen Punkte?
Ich meine, das Offensichtlichste ist mal die Gefahrenstufe. Die steht ganz oben, auch eingefärbt, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist mal eine Zahl, die die allgemeine Lawinengefahr beschreibt. Also von gering bis sehr groß. Das ist eine regionale Information. Da weiß ich schon mal, wo ich mich ungefähr bewege. Und dann als nächstes kommen die Lawinenprobleme. Da gehen wir dann schon ins Detail und beschreiben, was ist denn heute kritisch? Auf was muss ich denn achten? Da wird es dann interessant für den Tourengeher, weil wenn da dann steht, wir haben ein Triebschneeproblem und man muss auf Triebschneeansammlungen achten, dann kann ich das dann wirklich vor Ort auch tun und mich auf die Dinge konzentrieren, die im Bericht drinstehen. Und das sollte ich dann kritisch hinterfragen. Also wenn ich unterwegs bin und ich finde dann den Triebschnee, der da beschrieben ist, dann weiß ich, okay, Vorsicht, da ist jetzt eine Stelle, wo ich eine Lawine auslesen kann.
Das heißt, macht es auch Sinn, den sich abzuspeichern, vor Ort dabei zu haben, dass man auch mal nachschauen kann, wenn man sich unsicher ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja online verfügbar. Das heißt, wenn ich ein Smartphone habe, dann kann ich den jederzeit abrufen. Und genau, also wenn ich den kritisch hinterfragen möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn ich da dann auch nochmal nachschaue, was ich denn gelesen habe. Bei mir ist es auch bewusst, ich meine, wenn ich den einmal durchlese, dann habe ich mir nicht alles gemerkt. Also ich muss da auch öfters drauf schauen, dass ich das alles wieder weiß. Ja.
Gibt es da denn so klassische Missverständnisse, von denen ihr immer wieder öfter hört, also wo einfach die Infos vielleicht zu kurz kommen oder nicht so ankommen, wie sie eigentlich ankommen sollten?
Ja, also ganz grundsätzlich mal, wenn wir von geringer Lawinengefahr sprechen oder von mäßiger Lawinengefahr, dann ist oft der Eindruck nach außen, ja, es ist ja alles sicher. Und das ist auf jeden Fall mal nicht so. Also auch geringe Lawinengefahr ist Lawinengefahr. Es gibt halt nicht mehr wahnsinnig viel Gefahrenstellen und die Lawinen können auch wahrscheinlich nicht groß werden. Aber es gibt noch Gefahrenstellen. Man kann auch bei geringer Lawinengefahr Lawinen auslösen. Das heißt, es ist einfach ein Durchschnittswert, den wir da angeben. Das heißt nicht, dass es überall sicher ist, sondern es sind einfach weniger Stellen. Also das ist so ein grundsätzliches Missverständnis. Und das bedeutet auch, für den Einzelhang ist dieser Lagebericht nicht immer passend. Es kann auch sein, dass sich eine Situation ganz anders darstellt, als wir das beschrieben haben. Und das liegt auch in der Natur der Sache. Also wir beschreiben die Schneedecke im ganzen Bayerischen Alpenraum und einzelne Hänge können sich da anders darstellen. Das heißt, ich sollte immer vor Ort mir dann nochmal das genauer anschauen, ob wirklich der Hang jetzt, in den ich reingesichert ist.
Was empfiehlst du denn? Also wie kann ich denn das so auch beherzigen, was du gerade gesagt hast, dass ich mir das vor Ort nochmal angucke? Also da brauche ich ja fast mehr noch als den Lawinenreport selbst, oder?
Naja, also die Lawinenprobleme habe ich schon erwähnt. Das ist für mich so der Punkt, den man noch relativ einfach begreifen und anschaulich mitbekommen kann. Ich kenne die Symbole irgendwann, ich kann mir die anschauen. Bei Nassschnee gibt es ein paar Grundregeln, zum Beispiel früh losgehen oder wenn die einzige Ziffer zu groß ist, dann kehre ich um. Bei Gleitschnee achte ich auf Gleitschneerisse in der Schneedecke oder meide dann Wiesenhänge. Bei Altschnee habe ich grundsätzlich ein Problem, weil das sehr schwer im Gelände zu verifizieren ist oder ich finde diese Gefahrenstellen oft oder sehe sie nicht. Also wenn ich das schon mal berücksichtige, dann kann ich schon sehr viele Probleme auch damit im Gelände beherzigen und dann dem aus dem Weg gehen.
Der Report ist ja ein wichtiges Tool. Ich glaube, aber ihr macht da auch einiges, um den noch auch weiterzuentwickeln, oder? Wie geht es denn bei euch da weiterhin?
Ja, also wir haben den immer weiterentwickelt. Also die Datengrundlage ist immer besser geworden. Es ist jetzt so, dass wir ab diesem Winter auch das Tool SNOPS bewerben. Also wir hoffen, dass auch von draußen, von den Tourengehern mehr Rückmeldungen zu uns kommen. Und je mehr Informationen wir über die Schneedecke haben, desto detaillierter kann der Lagebericht werden. Ich glaube, inhaltlich haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo nicht mehr viel mehr möglich ist. Das muss man so sagen. Also ich glaube, wir sind sehr detailliert im Lagebericht. Aber die grafische Darstellung zum Beispiel, auch unsere Internetseite oder die Kartendarstellung, da kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Auch gerade in der Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn, dass es einheitlich aussieht für die Nutzer. Da gibt es sicher noch Verbesserungspotenzial. Und dann ist eher jetzt unser Fokus darauf, dass wir neue Kanäle bespielen, die wir bisher nicht bespielen, also Social Media. Wir werden diesen Winter mit dem Facebook- und Instagram-Kanal starten, damit wir dann auch Nutzergruppen erreichen, die wir jetzt mit dem klassischen Internetseite vielleicht nicht mehr erreichen.
Also ganz klar, der Aufruf folgt allen den neuen Kanälen und auch gibt die Infos bei SNOPS ein.
Genau, also wir freuen uns, wenn wir von draußen viele Rückmeldungen bekommen. Ich meine, bisher hat man uns eine E-Mail geschrieben, das geht natürlich nach wie vor. Aber wenn alle Nutzer draußen auch ihre Infos, wenn sie in die Schneedecke reinschauen oder wenn sie eine Lawine sehen, dann über SNOPS eingeben, dann kriegen wir die und man kann sie auch untereinander ja teilen und anschauen. Und dann je mehr Informationen, desto besser. Also ich denke, das hat viel Potenzial für die Zukunft.
Sehr cool, dann freuen wir uns auf einen hoffentlich schneereichen und vor allen Dingen sicheren Winter, auch vor allen Dingen dank euch. Danke.
Dankeschön.
Im Schnee treiben sich aber nicht nur SkitourengeherInnen herum. Die verschneiten Alpen sind auch das Zuhause für viele Tiere, darunter auch für das Tier des Jahres 2025. Der Titel der Wildtierstiftung ging jetzt nämlich an den Alpenschneehasen und das aus gutem Grund, denn er ist bedroht. Hier aber jetzt erstmal ein paar Facts zu dem Tier. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass er seinem Verwandten, dem Feldhasen, sehr ähnlich sieht, sich aber durch seine kürzeren Ohren, sein dichteres Fell und seine größeren Pfoten unterscheidet? Damit ist das 45 bis 60 cm große Tier bestens an die winterlichen Temperaturen und den Schnee angepasst. Bei hohen Schneelagen lebt er nämlich in Höhlen im Schnee und kann bei Bedarf sogar seine Zehen wie Schneeschuhe ausbreiten, um agil auf Nahrungssuche nach Pflanzen, Beeren oder Pilzen zu gehen. Bis zu 8 Jahren kann er alt werden, aber nur dann, wenn er nicht gestört wird. Und das ist leider immer häufiger der Fall. Mittlerweile zählt er in den Alpen sogar als bedroht. Wegen der zunehmenden Erwärmung passen Fellwechsel und Schneefall oft nicht mehr zusammen, was ihn deutlich anfälliger für Fressfeinde wie Fuchs oder Adler macht. Und auch der Wintersport, also der Ausbau der Skigebiete, aber auch der Druck durch TourengeherInnen gefährden das Tier. Umso wichtiger, dass wir umsichtig und naturverträglich auf Tour sind. Wenn ihr wissen wollt, auf was ihr achten könnt, dann schaut doch mal bei uns auf die Webseite unter alpenverein.de/natürlich auf Tour. Dort findet ihr alle wichtigen Infos auf einen Blick oder ihr schaut in unser passendes Video zum Thema. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Übrigens, 2025 plant die Deutsche Wildtierstiftung die Erfassung des Bestandes. Wenn ihr also auf Tour einen Schneehasen begegnet, dann meldet es doch direkt unter schneehase@deutschewildtierstiftung.de. Zum Schluss schauen wir auf eine kontroverse Diskussion, die der neue Film Jiri Shankar in der Bergsportbubble ausgelöst hat. In dem Film werden die beiden Alpinisten Josh Wharton und Vince Anderson auf ihrem Weg zum Gipfel des Jiri Shankar in Peru begleitet. Gleichzeitig mit den beiden Protagonisten des Films erreichten auch die beiden Kanadier Quentin Roberts und Alec Burke über eine andere Route den äußerst schwierigen und seit 20 Jahren nicht mehr bestiegenen Gipfel des Bergs. Im Film wird die zweite Seilschaft allerdings nicht nur nicht erwähnt, sondern sogar aus den finalen Gipfelaufnahmen komplett herausretuschiert. Die Filmemacher begründeten ihre Entscheidung damit, sich auf Wharton und Anderson konzentrieren zu wollen und dass eine zweite Seilschaft im Höhepunkt der Story vermutlich zu verwirrend gewesen wäre. Trotzdem würdigten sie die Leistung der beiden Kanadier im Nachhinein ausdrücklich. Aber wie seht ihr das? Ist das noch im Sinne des Storytellings oder doch schon ziemlich problematisch? So oder so, wir können euch den Film auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr auch künftig keine Bergnews mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Dann sehen und hören wir uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.